Guten Morgen, herzlich willkommen zum Gottesdienst hier. Schön, dass Sie, dass ihr euch hier auf den Weg gemacht habt, heute Morgen hier zu sein und da ja, das Wort Gottes zu kommen, um etwas zu hören, um etwas zu erfahren, um berührt zu werden im besten Falle. Möge Gott das schenken. Ich begrüße alle Gäste. Schön, ganz besonders schön, dass so viele Gäste heute da sind, weil nämlich viele aus unseren Reihen tatsächlich noch unterwegs sind. Und die letzten Monate dann noch so nutzen, wo es ein bisschen schön draußen ist und unterwegs sind mit ihren Wohnmobilen oder mit ihrem einfach so einen wohlverdienten Urlaub. Herzlich gegrüßt und schön, dass ihr da seid. Die kommende Woche steht unter dem Wochenspruch aus 1. Petrus 5, Vers 7. All eure Sorge werft auf ihn. Denn er sorgt für euch. Das Rotkehlchen sagte zum Spatzen, ich möchte gerne wissen, warum diese ängstlichen Menschen sich so abhetzen und so sorgen. Der Spatz antwortete dem Rotkehlchen, mein Freund, ich denke, es muss daran liegen, dass sie keinen solchen Vater im Himmel haben wie wir, der für dich und für mich sorgt. Es ist schön, dass wir einen Vater haben im Himmel, von dem wir wissen, dass er für uns sorgt, der uns erhalten hat bis hierher und der uns auch weiterführen und leiten und versorgen will. Welches Vorrecht ist es, ihm zu begegnen und alle Sorgen auf ihn zu werfen? Vater im Himmel, du bist so groß und so herrlich. Wir stehen in Ehrfurcht vor dich, um dich anzubeten. Wir sind dankbar dafür, dass wir wissen, dass wir deine Kinder sind, dass du uns kennst, dass du uns beim Namen gerufen hast. Danke, dass du uns reichlich beschenkst. Auch gerade jetzt, in diesen Monaten, sehen wir die reiche Ernte, die du wieder einmal hier geschenkt hast. Danke dafür. Danke für den Segen, den wir haben, im Miteinander auch, in Beziehungen, im Beieinandersein, auch hier im Gottesdienst. Danke, dass wir wachsen dürfen, dass du diese Zeit gebrauchen willst, um uns wachsen zu lassen und uns zur Entfaltung und zum Blühen zu bringen. Wir bitten dich um Vergebung, wo wir dir nicht so vertrauen, wie es dir gebührt. Du bist groß und mächtig und wir dürfen all unsere Sorge auf dich werfen. Und oft sind wir da verzagt und lassen uns von dem Alltag niederdrücken. Vergib uns das. Du weißt auch, mit welchen Sorgen wir hergekommen sind, wie gestresst oder wie angespannt. Bitte spreche in uns hinein, dass Ruhe ist, dass Ruhe in unserem Inneren ist, dass wir dich aufnehmen können. Danke, Heiland der Welt, dass du gekommen bist und dass du uns gedient hast mit deinem Leben. Wir bitten dich für die Glaubensgeschwister in aller Welt, dass sie dich erfahren heute, morgen und alle Zeit, dass du Behütung schenkst und Bewahrung und Kraft auch in schwierigen Zeiten zu widerstehen und zu bestehen. Danke, dass wir Brüder und Schwestern in aller Welt haben und wir bitten dich, dass du uns einst in deinem Geist. Segne jetzt den Gottesdienst an uns hier. Segne du Helmut in der Predigt und segne du uns im Zuhören. Danke dafür, dass du uns so beschenkst. Amen. In der Predigt heute geht es, wie gesagt, schon um Gemeinschaft, um Gemeinde. Dazu lese ich einen Text aus Prediger 4, Verse 9 bis 12. Zwei haben es besser als einer allein, denn zusammen können sie mehr erreichen. Stürzt einer von ihnen, dann hilft der andere ihm wieder auf die Beine. Doch wie schlecht steht es um den, der alleine ist, wenn er hinfällt. Niemand ist da, der ihm aufhilft. Wenn zwei in der Kälte zusammenliegen, wärmt einer den anderen. Doch wie soll einer alleine warm werden? Einer kann leicht überwältigt werden. Doch zwei sind im Angriff gewachsen. Man sagt ja auch, ein Seil aus drei Schnüren reißt nicht so schnell. Ja, dieser Text ist euch vielleicht bekannt. Der wird gerne genommen als Trauttext für Hochzeiten. Das ergibt sich ja, weil von Zweien immer die Rede ist. Aber ich finde dafür, alleine nur für Hochzeiten, ist er viel zu schade. Er drückt nämlich für mich insgesamt aus, wie wichtig in Gottes Augen Beziehungen sind. Schon im Schöpfungsbericht, also auf den ersten Seiten der Bibel, lesen wir, dass Gott nicht alleine unterwegs ist. Die Aussage, lasset uns Menschen machen, lesen wir da. Unser Ebenbild, was uns ähnlich ist, uns, das ist schon in der Mehrzahl. Und dann geht es weiter. Der Mensch war geworden, der Erste. Und da sagt Gott, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Ich will ihm ein Gegenüber machen. Das steht in 2. Mose 18. Beziehungen, Freundschaft, Gemeinschaft, das sind, so finde ich, Erfindungen Gottes. Der Mensch ist darauf angelegt, in Beziehungen zu leben, mit Menschen und auch mit Gott. Klar kommt man auch ohne Gott und ohne Freundschaften zurecht. Aber das ist wie eine schlechte Kopie eines berühmten Bildes. Es ist ohne wirklichen Wert. Sicher, das wissen wir alle, sind Beziehungen oft auch anstrengend, schwierig. Wir reiben uns aneinander. Es sind ja alles Menschen mit unterschiedlichen Charakteren, Erfahrungen und Meinungen. Beziehungen gut zu gestalten, ist manchmal mühevoll, aber wichtig. Im Text des Predigers steht, wie wir uns in Beziehungen helfen können. Und nicht nur, wenn wir zu zweit sind. Wir helfen uns gegenseitig wieder auf die Beine. Man wärmt sich gegenseitig, nicht nur körperlich. Ein menschliches Gegenüber voller Herzenswärme, das tut so gut. Man passt aufeinander auf und schützt sich gegenseitig. Und da sind wir dann wieder beim Thema der Predigt von Helmut, Gemeinde als Schutzraum.
Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Herrn, unserem Vater und Jesus Christus. Amen. Vor 4 Wochen ging es um Umkehr. Da ging es um den Anfang eines neuen Lebens. Nach dieser Entscheidung der Hinwendung zu Gott begann der Weg des wiedergeborenen Christen, seine Veränderung, das Hineinwachsen seines Denkens und Handelns in die Art Jesu. Und das hat immer etwas mit Buße zu tun, mit Erkennen und Bekennen von Sünde. Fragt der Lehrer, was müssen wir zuerst tun, damit uns Gott unsere Sünden vergeben kann? Fritzchen weiß es. Sündigen, Herr Lehrer. Wir sind also auf dem Wege. Und wir wollen uns an Jesus orientieren, der für uns Maß und Richtung geworden ist. Dazu brauchen wir das Gegenüber. Dafür brauchen wir den anderen Menschen. Dazu müssen wir in Beziehung treten, wie wir es aus dem Predigertext hörten. Wir brauchen Freundschaft, wir brauchen Partnerschaft, wir brauchen Gemeinde. In der Urchristenheit suchten die Apostel diese Gemeinschaft sofort. Sie kamen nämlich gerade nach Pfingsten von einer Verhandlung. Sie waren geladen. Sie hatten vorher die Wirkung des Heiligen Geistes erlebt und waren nun aufgrund dessen vor den Hohen Rat geraten. Gemeinde, ein Schutzraum. Am Beispiel dieser urchristlichen Gemeinde. Die Apostel gerieten also wegen ihres neuen Glaubens vor den Hohen Rat. Es war ihr erster Zusammenstoß mit der Regierungsgewalt damals. Für den Klerus war die Verkündigung der Auferstehung Jesu von den Toten ein Ärgernis. Ein Ärgernis, das ausreichte, Petrus und Johannes festzusetzen, um ihnen den Prozess zu machen. Gegen Auflagen zu schweigen, kam es schließlich zu ihrer Freilassung. Ich lese das mal in der Apostelgeschichte 4, die Verse 23 bis 31, wo es da heißt, kaum waren Petrus und Johannes frei, gingen sie zu der versammelten Gemeinde und berichteten, was ihnen die hohen Priester und die führenden Männer des Volkes angetan und angedroht hatten. Da beteten alle gemeinsam zu Gott: Herr, du hast den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen und dazu alles, was lebt. Es sind deine Worte, die unser Vater David, dein Diener, durch den Heiligen Geist gesprochen hat. Warum geraten die Völker in Aufruhr? Weshalb schmieden sie Pläne, die doch zu nichts führen? Die Mächtigen dieser Welt rebellieren. Sie verschwören sich gegen Gott und den König. Und er wurde doch eingesetzt. Genau das ist in dieser Stadt geschehen. Sie haben sich verbündet. Sie, Herodes und Pontius Pilatus, Menschen aus anderen Völkern und ganz Israel, sie sind eins geworden im Kampf gegen Jesus, deinen heiligen Sohn, den du erwählt und gesandt hast. Doch sie erfüllen nur, was du in deiner Macht schon seit langem beschlossen hast. Und nun, Herr, höre ihre Drohungen. Hilf allen, die an dich glauben, deine Botschaft ohne Angst weiterzusagen. Zeig deine Macht. Lasst Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen. Durch den Namen deines heiligen Sohnes, Jesus Christus, den du gesandt hast. Als sie so gebetet hatten, bebte das Haus, in dem sie zusammengekommen waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten furchtlos die Botschaft Gottes. Nach ihrer Freilassung gingen sie zu den Iren, heißt es in einer anderen Übersetzung. Zu den Iren gingen sie und berichteten alles, was die hohen Priester und Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Als sie das hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott. Die Tatsache, dass die Iren, die Gemeinde Jesu, ein Schutzraum ist, hat ja in den Bedrohungen unserer Tage besondere Bedeutung erlangt. Wie zur Zeit des Neuen Testamentes, so gelingt es stattdessen heute weltweit mit der frohen Botschaft von Jesus Christus immer mehr Unverständnis und Ärger zu wecken und Menschen auf die Barrikaden zu bringen. Zumindest aber sie gleichgültig zu machen. Bis heute ist die gute Nachricht ein Angriffspunkt für den, der sich lieber selbst erlöst, als durch einen am Kreuz hängenden Gott erlöst zu werden, wie das Neue Testament es anbietet. Etwas vom Neuen Testament. Ein Jude klagt dem Rabbi sein Leid. Rabbi, was soll ich machen? Hab einen Sohn, einen schönen Sohn, einen guten Sohn, einen frommen Sohn. Hab ich gemacht für ihn ein schönes Testament. Und nun hat mein Sohn sich lassen taufen. Weil, sagt der Rabbi, das habe ich auch erlebt. Hab auch ich gehabt einen Sohn, einen schönen Sohn, einen guten Sohn, einen frommen Sohn. Wer war auch für ihn schon gemacht ein schönes Testament und hat sich auch er lassen taufen. Nun, was hast du gemacht? Fragt der Jude. Der Rabbi, habe ich gewandt mich an Gott, den Herrn, um Rat. Und Gott, was hat er gesagt? Rabbi, hat er gesagt, das habe ich selbst auch erlebt, habe auch ich gehabt einen Sohn, einen guten Sohn, einen frommen Sohn, einen heiligen Sohn, hatte ich auch schon gemacht, ein schönes Testament, und hat sich auch mein Sohn lassen taufen. Und Gott, du Gerechter, frage ich, was hast du denn dann gemacht? Nun, sagt Gott, was sollte ich tun? Ich habe gemacht ein neues Testament. So viel zum Neuen Testament. Petrus und Johannes gehen, so heißt es dort, zu den Iren. Sie brauchen die Stärkung der Gemeinde, nämlich dann, nachdem sie wegen ihres Zeugnisses der frohen Botschaft vor den Hohen Rat gestellt wurden. Sie wurden gefangen und verhört. Man versuchte alles, um sie mundtot zu machen. Die alte und neue Methode, heute ist es nicht anders. Man baut Macht auf, man droht, appelliert an die Solidarität mit der herrschenden Meinung oder der herrschenden Frömmigkeit. Schließlich aber weiß man nicht mehr weiter. Erteilt ihnen Redeverbot und lässt sie ziehen. Sie gehen zu den Iren. Dort gehören sie hin. Und zur Gemeindefamilie Gottes. Zur Gemeindefamilie Gottes. Das sind die Iren. Da gehören sie hin. Und diese Gemeinde ahnt bereits, dass dieser erste Schlag gegen ihr Leben nicht der letzte sein wird. Manchmal braucht die Herausforderung, um voranzugehen, um zu wachsen, um sich zu vergegenwärtigen, die Gemeinde als Schutzraum, als Zufluchtsort. Da wird es für uns innerhalb dieses Schutzraumes wichtig sein zu erleben, was es in der Not bedeutet, Menschen zu haben, die einen nicht im Stich lassen. Wenn die Bibel von der Gemeinde spricht, dann ist von Menschen die Rede, die zu Gottes Eigentum gehören, zu seinem Volk zählen, das er sich erwählt hat. Wenn auch wir uns zu ihm bekennen, gehören auch wir zu seiner Gemeinde, sind Schafe seiner Herde. Aber auch als solche können wir uns von der Herde trennen und in die Irre gehen, wie es heißt. Darum ist es so wichtig, dass wir uns bewusst machen, was Gemeinde bedeutet, wie wichtig sie ist, und sich dem Hirten, dem guten Hirten, anzuvertrauen. Da wird mir bewusst, welche Bedeutung Pastor, also Hirte, hat. Wie oft meine ich, allein mit allem fertig werden zu können, aber Jesus weiß, dass ich die Gemeinschaft mit ihm untereinander brauche. Da erhalte ich die Ausrichtung für mein Leben. Durch gemeinsames Gebet, gemeinsames Lied, gepredigtes Wort, durch den anderen Menschen, durch den Seelsorger. Wie war das noch mit ihm? Darf man nicht auch mal mit einem Mädchen schlafen?« fragt der junge Christ seinen Seelsorger. »Das darf man«, lautet die Antwort. »Aber ihr Lümmel schlaft ja nicht.« Ja, das ist so. Und die Verheißung, die auf der Gemeinde liegt, die dann, wenn wir in seinem Geist zusammen sind, das ist doch die Tatsache, dass dann Jesus da und mitten unter uns ist und das so verheißen hat. Das Neue Testament spricht von der Gemeinde als der Braut Christi. Das hebräische Wort für Braut bezeichnet eine herangereifte Frau, die an ihrem Hochzeitstag zur vollen Entfaltung ihrer Weiblichkeit und Schönheit gelangt. Wie sich ein Bräutigam an seiner Braut freut, so wird dein Gott sich an dir freuen, beschreibt das die Bibel. Das Ziel seiner Gemeinde ist also die Hochzeit oder Hochzeit Jesu, ihrem Bräutigam. Dann wird die Gemeinde vollkommen sein. Und das soll uns anspornen, auf dieses Ziel hinzuleben. David wendet sich dabei an alle Glieder der Gemeinde. Denn es heißt, in Gott ruht meine Hilfe und meine Freude. Gott ist in Jesus mein fester Grund und meine Zufluchtsstätte. Setzt also euer Vertrauen auf ihn, auf alle, ihr alle Glieder der Gemeinde, heißt es. Setzt euer Vertrauen auf ihn, alle Glieder der Gemeinde. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zufluchtsstätte. Der Friede, den David damals erfahren hat, der soll allen gelten. Auf zwei Gebieten soll die Gemeinde zur Vollkommenheit reifen. Wacht in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus, heißt es im 2. Petrusbrief. Wacht in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn Jesus und Retters. Da stellt sich uns doch die Frage, danken wir Gott genug für den Freiraum, für die Ausübung unseres Glaubens? Das heißt doch, Gemeinde ist nicht nur eine Folge von Gottesdiensten, Putzen, Dienstleistungen, Bekenntnissen anhören von Dingen, die uns nur in zweiter Hinsicht interessieren. Wir brauchen immer wieder in all dem dies hinein eine Definition für das, was Gemeinde vor allem anderen sein will, nämlich Schutzraum, ein Raum der Stärkung und der Zusammengehörigkeit, der Ermutigung und der Freude. Da genügt Tradition für meine Zugehörigkeit allein nicht. Da geht es immer wieder neu um mich ganz persönlich. Die Apostel gingen damals zuerst zu den Iren. Sie erlebten in der Gemeinde Verständnis und Geborgenheit. Die urchristliche Gemeinde war damals ihre Familie. Dort konnten sie erzählen, sich in der Seele, von der Seele reden, was sie erlebt haben. Und die Gemeinschaft damals erfasste sofort, was zu tun ist. Keine Krisensitzung, keine Panik, keine große Demonstration, Diskussion, polemische Worte gegen den Klerus. Das ist beispielhaft. Die Gemeinde gelangt zur großen Einmütigkeit und betet. Sie erwartet zuallererst alles von ihrem Herrn und betet. Ja, betet ihn an in dieser Situation. Gemeinde als Schutzraum. Wir werden ihn immer deutlicher brauchen. Die Gemeinde ist Zufluchtsort für Bedrohte, Geängstigte, Gescheiterte, Zufluchtsort für Gescheiterte, für die, die nicht so dazugehören. Jedenfalls finden wir in der Bibel nur wenig makellose Glaubens- und Lebenshelden. Hier eine kleine und höchst unvollständige Aufzählung. Isaak zum Beispiel war ein Tagträumer. Jakob war ein Lügner und Betrüger. Josef war verwöhnt. Mose hat gestottert und war ein Mörder. Rahab war eine Prostituierte. David hatte eine Affäre mit Bathseba und hat dann ihren Ehemann ermorden lassen. Ja, dann ging es noch um Jeremia, der war sogar depressiv, und Jona rannte Gott weg. Petrus hat Jesus verleugnet. Thomas hat an ihm gezweifelt. Aber sie alle gehörten zur Gemeinde Gottes. Sie alle redeten mit Gott, als ihrem Schöpfergott. Indem die Gemeinde damals Gott als ihren Schöpfer pries, betete sie alles aus sich heraus, aus ihrer Jerusalemer Enge, dieser Stadt, die sie so eingezwungen hat mit ihren Gesetzen. Sie gewinnt mit ihrem Gebet wieder den Überblick, die Weite. Sie spürt, Gott ist größer als alles. Da wird der Palast des Hohen Priesters mit allen, die ihnen drohten, ganz klein. Eine lebendige Gemeinde ist immer und zuallererst eine betende Gemeinde. Ihr Gott ist größer als alles, was sie bedroht. Wer einen solchen Gott hat, der braucht sich eben vor nichts und niemandem zu fürchten. Angesichts dieses Gottes können wir uns herausbeten aus jeder persönlichen Not und Enge, auch aus Krankheit, aus Sorgen, Kriegsgefahr, Klimaschäden. Mit diesem Gott kann auch das größte Problem klein und überschaubar werden. Die Gemeinde traut sich heraus aus jeder Art von angstvoller Enge in die Weite der Schöpferkraft Gottes. Die Jerusalemer Gemeinde erkannte: Unser Gott ist nicht nur der Schöpfergott, er ist auch der Gott der Geschichte. Er hat einen Plan mit der Welt und einen Plan mit meinem Leben. Wahrhaftig, verbündet haben sich in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast. Herodes und Pontius Pilatus mit den Heiden und den Stämmen Israels, um alles auszuführen, was deine Hand und dein Wille im Voraus bestimmt haben, dass es geschehe. Gott hat seine Feinde an der Leine. Er hält sie fest. Gerade in der Gefahr setzt er sich durch. Und das stärkt die Gemeinde, gibt ihr Gelassenheit. Und unser Gott ist der Gott der Geschichte. Er lebt in dieser vertrauensvoll auf den Messias wartenden Gemeinde, damals wie heute hier bei uns. Wir sind keine hilflose Gruppe in einer übermächtigen Gesellschaft. Wir sind Botschafter des Geschichtsgottes. Und das bekennen wir auch in den Versen 29 und 30. Doch jetzt, Herr, sieh auf die Drohungen und gib deinen Knechten mit allem Freimut, dein Wort zu verkünden. Streck deine Hand aus, damit Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines Knechtes Jesus. Und nun, so beten die Apostel, nachdem sie Gott ihre Situation geschildert haben und seine Größe und Macht herausgestellt haben. Und nun, Herr, sieh an ihr Drohen und gib deinen Knechten mit allem Freimut oder aller Freude dein zu reden, dein Wort. Strecke deine Hand aus, dass Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Freimut, ein abgegriffenes Wort. Aber das ist eine Eigenschaft, mit der die Gemeinde ihre Gemeinschaft und ihre Gesinnung offen zu erkennen gibt und sie nicht mit Rücksicht und möglichem Widerspruch unterdrückt oder verstellt. Die Gemeinde betet um Freimut und der ist nötig, um in eine damals feindliche Öffentlichkeit hinein predigen zu können. Mut ist da nötig, um weiter zu sagen, was gesagt werden soll, was gesagt werden muss. Nicht um Recht zu behalten, sondern um der Freiheit des Wortes willen. Genau das ist unser Auftrag heute. Und dann betet die Gemeinde um Wunder, nicht um Show-Effekte, um Wirkungen wie die eines besonderen Ereignisses und in aller Munde zu sein, darum ging es nicht. Man betet um echte geistliche Kampfmittel in einer Welt, die bis heute stärker beeindruckt wird von dem, was vor Augen ist, wie uns das noch gerade jetzt in dieser kriegsgeschüttelten Zeit heute betrifft. Dort erhörte Gott damals sofort. Der Boden wackelte. Das Erdbeben ist Begleitmusik gewesen für Gottes Handeln. Und der Heilige Geist macht deutlich, er ist eine dynamische Kraft. Wir hörten es ja schon mal, dass der amtierende Nobelpreisträger der Medizin es so sagt. Das Gebet ist die mächtigste Form der Energie, die wir ausstrahlen. Das Gebet ist die mächtigste Form der Energie, die wir ausstrahlen. Die verfolgte Gemeinde bestätigt das, indem sie im Glauben durchzuhalten vermag, weil sie weiß, dass für sie gebetet wird. Gebet, das ist oft das Erste, wofür verfolgte Christen bitten, um am Glauben festzuhalten. Gebet bis zum Lebensende. So berichtet es Open Doors eindrucksvoll anhand vieler Beispiele. Der Heilige Geist ist immer da in den Gläubigen, aber nicht immer gleich wirksam. Er ist nicht verfügbar und stellt sich nicht zum Show-Effekt ein, aber er ist nie mehr aus der Welt herauszubekommen, seit er einmal gekommen ist. Was bedeutet das für uns, wenn es um Gaben des Heiligen Geistes geht? Gebetet wurde damals um die Gabe der Freimut oder des Freimutes. Nur der Freimut schenkt die rechte Motivation, immer wieder und andauernd mutig mit meinem Verhalten liebender Zuwendung und mit verständlichen Worten zu bezeugen, der Herr meines Lebens ist Jesus Christus. Die Gemeinde hat nur eines im Sinn, dass die Botschaft immer wieder gesagt, gehört und verstanden wird, zur Rettung der Menschen. Gott beantwortete das Predigtverbot des Hohen Rates damals sofort mit der Bildung seiner Gemeinde, nach dem Motto, je mehr Druck, umso mehr Mut. Eine interessante Formel für göttliche Gaben. Je mehr Druck, umso mehr Mut. Wir haben uns das eben deutlich gemacht. Erstens, vertrauensvoll glaubende Gemeinde erlebt sich als Schutzraum in den Herausforderungen auch unserer Zeit. Zweitens, vertrauensvolle Gemeinde erlebt sich als den Ort vollmächtigen Gebets. Und drittens, vertrauensvolle Gemeinde hält den Herausforderungen der vertrauenslosen Welt stand. Dazu sollen uns einige Denkanstöße für unsere Gemeinde heute dienen. Ist unsere Gemeinde der Ort, an dem ich als Einzelner wirklich zu Hause bin? Kann ich hier und ohne Vorsicht reden? Kann ich hier mein Herz ausschütten, ohne zu befürchten, dass weitergesagt wird, hast du schon gehört? Dann würde der Schutzraum verletzt, den die Gemeinde in der Endzeit vor dem Kommen Jesu braucht, um zu überleben in einer Welt des Misstrauens und der zunehmenden Lieblosigkeit und Kälte. Jesus hat uns diesen Schutzraum Gemeinde geschenkt, weil er wusste, dass die Liebe in den Menschen erkalten wird und dass einer den anderen verraten wird. Darum gilt, wer in der Gemeinde Jesu den Vertrauens- und Schutzraum verletzt, verletzt ihn, Jesus. Gott ist der Herr der Geschichte, haben wir gesagt. Er hat alle Macht, ihm nichts ist nicht zu schwer. Er ist immer mittendrin, auch in dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine, auch im Gazastreifen und an all den Brennpunkten dieser Welt. Wir wollen ihn nicht kleiner machen mit unseren Gebeten, die manchmal gerade noch so zur Bitte um das Auffinden eines verloren gegangenen Schlüssels ausreichen. Das urgemeindliche Gebet ist Gebetsschule für uns. Die Gemeinde betete damals in ihre Weltsituation hinein. Trauen wir dem Herrn die Geschichte doch mehr zu, dem Herrn der Geschichte doch mehr geschichtliche Taten zu. Er hat einen Plan, der die Bibel, wovon die Bibel voll ist. Auch solch ein Beten können wir immer weniger, auf solch ein Beten können wir immer weniger verzichten. Das Gebet der Gemeinde damals erschütterte die Erde. Da heißt es doch in Vers 31, als sie gebetet hatten, bebte der Ort, an dem sie versammelt waren, und alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und sie verkündigten freimütig das Wort Gottes. Trotz des Redeverbots der Regierungsgewalt verkündigten sie freimütig das Evangelium. Da bebte die Erde. Sicher gibt es auch bei uns ganz bewegende Erfahrungen sogar mit Gottes vollmächtiger Bestätigung, wenn sich sichtbar ein Gebet erfüllt. Wir übersehen das zuweilen auch, weil wir kaum noch Wunder erwarten. Wie schnell sind wir glaubensmüde geworden, wenn Ermutigung, neue Kraft und auch Heilung geschenkt werden? Nehmen wir solche Gebetserhörungen ernst oder interpretieren wir sie um als Zufall, als statistisch signifikant, als körperliche Selbstheilungskraft und so weiter? Rechnen wir noch mit dem die Städte bewegenden Gott? Und kann dieses Erschüttern noch in unser Innerstes vordringen, dort unseren Freimut stärken und unserem Bekenntnis von Jesus neue Kraft geben? Glauben wir wirklich, dass durch Gottes Einwirken Menschen unsere Gottesdienste besuchen und sich danach entschließen, ihr Leben ganz Jesus anzuvertrauen? Der Glaube kommt durch die Predigt, heißt es, dem wir hinzufügen möchten, durch den Hauskreis, durch Sing and Pray, durch ein Seminar, durch das geschwisterliche Gespräch, durch Seelsorge. Gott gebe uns dieses starke Vertrauen in seine Möglichkeiten. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Ich möchte gerne beten. Herr Jesus Christus, unser Vertrauen, mein Vertrauen auf dich ist schwach. Die Unsicherheiten unserer Welt reichen hinein bis in unsere Gemeinden. Wir ängsten uns. Und darum bitten wir dich, uns die Stellen zu zeigen, die verhindern, dass du unter uns wahrgenommen wirst, sodass die Gemeinde ein sicherer Zufluchtsort sein kann, wenn sie bedroht wird. Zeige uns, wo es darum geht, eingetretene Wege zu verlassen, um neu mit dir zu beginnen. um dir das Vertrauen entgegenzubringen, das dir gebührt. Schenke uns diesen tragenden Glauben in deine Größe und Kraft. Mach uns deutlich, welche Hilfen du dafür bereithältst in deinem Wort und im Gebet und in der Gemeinschaft der Gemeinde. Hilf uns, treu daran zu sein, wie du treu bist mit uns, in deiner großen Liebe. Amen.